Lukas 2.
Ja, Lukas 2.
Lukas 1 bis 38.
Ja, ich bin immer nicht so das Schnellste mit online bringen. Guck dir da drauf, ja?
Ach, da war noch bis zum Ende.
Ja, dann werde ich wohl ein bisschen schneller sein, wenn ich weiß, dass ihr da drauf guckt. Ja, vom Daniel fehlen auch einige zum.
Ja, ist okay.
Ja, Lukas 2. Und wir haben aufgehört mit Vers 40. Glaube ich. Nee, das stimmt nicht. Vers 20. Ja. Und als 8 Tage verendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Haben wir schon gesehen, eine ganz normale jüdische Tradition, das Kind zu beschneiden. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose verendet waren, das war laut 3. Mose 12, 40 Tage bei Jungen und 80 Tage bei Mädchen. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose verendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Und das haben wir auch schon mehrmals gesehen, zum Beispiel durch, ach Mensch, ich mein Namensgedächtnis. Wer hat das Kind zum Tempel gebracht? Sarah? Nee. Und hat ihr Kind geweiht? Ja, ne? Die ihr Leben lang gebetet hat? So ein, genau. So ein, und es war damals so typisch, das Kind dann zu Gott zu bringen, so wie wir Christen vielleicht das auch machen. Manche machen das als Taufe und andere machen das als Babysegnung. Ne? So, und dass man halt vor die Gemeinschaft kommt und vor Gott und halt sein Kind Gott weiht, bittet um Segen, um Führung und Schutz und so weiter. Ne? Ist eine tolle Sache, finde ich. Jetzt Babytaufe nicht. Aber auch da muss man vorsichtig sein mit Richten. Ich habe zum Beispiel hier in einer Kirche, eine evangelische Kirche, die hier in Görlitz ist, mit einem Pastor mal geredet. Oder Pfarrer, ne? So ein, was für ihn Taufe ist da, weil die ist nun mal da im Programm mit drinne. Ne? Und er hat gesagt, na, das sagen wir ausdrücklich, das ist nicht zur Rettung oder sonst irgendwas, sondern einfach nur eine Art Weihung, eine Segnung. So, dass Gottes Schutz damit drüber ist. Ne? Aber es gibt natürlich auch andere Leute, die Babys taufen und die Menschheit in Irrglauben lassen, so dass sie errettet sind dadurch, weil sie in die Kirche gebunden sind. Ne? So, aber hier kommen sie und wir haben schon gesehen, Maria und Josef sind gerechte Menschen, gottesfürchtige Menschen. Kennen sich auch gut aus in Gottes Wort. Warten auf den Messias, auf die Prophezeiung, wollen alles richtig machen. So, und sie kommen und legen Jesus vor, wie es im Gesetz des Herrn steht, Vers 23, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und wenn wir gucken, im 3. Mose 12, Vers 6, da steht halt ein einjähriges Lamm und eine Taube sollen geopfert werden. Ja. Und dann gibt es eine Zusatzregel, aber für die, die sich das nicht leisten können, die in Armut sind, reichen zwei junge Tauben. Und hier wird klar, so Maria und Josef haben kein Geld. Und das ist eine Sache, keine Ahnung, die vielleicht nicht so wichtig ist für andere, aber für mich sehe ich da, verwundert mich Gott immer wieder aufs Neue. Ne? Wie ich schon in den letzten Wochen gesagt habe, so ein, ich meine, ich würde das anders planen mit Jesus. Wenn der Messias, der Erlöser, der König, der Könige, Gott selber kommt auf die Welt, so und ich würde wenigstens Vorsorge treffen dafür, dass wenigstens er ein entspanntes Leben hat und alle möglichen Möglichkeiten, Zugänge zur Schrift und was auch immer. Ne? So, und Gott kommt halt und macht eine Jungfrau schwanger, die dann den Namen Hure tragen darf und Jesus den Namen Bastard. Ne? So ein Josef, der das glauben muss, zum Glück ja auch vom Engel Bestätigung bekommt, so dass das alles wirklich okay ist. Ne? So ein, Aber die haben kein einfaches Leben, ne? Es waren Flüchtlinge, so ein Hochschwanger dann erstmal dahin und dann kommt Jesus in, ja, da wo die Tiere fressen, ne? So ein, dann kommen die Hirten, haben wir letzte Woche gesehen, ne? Das unterste Volk vom untersten Volk, so ein, und denen offenbaren sich ein Engelschor, ne? Das musst du mal reinziehen. Da ist nicht nur ein Engel, der sagt, Halleluja, preist den Herrn, heilig, 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 sondern da steht, der Engel kommt so und dann auf einmal geht die Tür auf, so im Himmel, was auch immer, so, und da kommt ein Engelschor, ne? Massen, Scharen und alle preisen diesen Christus. Und da sind die, die keiner angucken würde, ne? Die, die alle verachten, stehen da und dürfen diese Show sehen, ne? So, und dürfen kommen und preisen. Und Lukas fängt an mit Lobpreis. Und das ist was Tolles, ne? Warum? Wir haben gesehen, Elisabeth, ihren Lobpreis, Marias Lobpreis, ne? Alle vom Geist auf einmal erfüllt und fangen an, einen eigenen Psalm zu gestalten, ne? So ein Zacharias haben wir gesehen, die Weisen, die kommen von ferne und sich echt Mühe machen und so weiter. Und die hatten ja Einfluss, ne? Die waren sogar beim Kaiser da oder beim König. So ein, die kamen mit Horden, ne? So ein, mit Schätzen. Und auch die kamen zu Christus und haben ihn gepriesen mit Gaben, ne? Und ich denke auch mit Worten, mit Freude. Und dann haben wir gesehen, die Engel, die dann kommen, die lobpreisen. Dann haben wir die Hirten gesehen, die auch sich auf den Weg machen, den Sternen nach, bis sie Christus finden, ne? Und auch die haben gepriesen und angebetet. Und dann sehen wir noch Simon und Hanna heute, so ein, die im hohen Alter auf ihren Messias warten und da ist er endlich da und sie brechen in Lobpreis aus, ne? So und fangen auch da an, einen Psalm zu gestalten. So ein, und jedes Mal oder fast, also oft steht hier, werden wir heute auch wieder sehen, dass der Heilige Geist auf diejenigen kam, ne? Und im Geist geführt. So ein, zum Beispiel ist der Simeon zu Christus hin, so ein, vorbereitet. Das ist interessant, weil das hier ist immer noch der alte Bund. Ne? Noch ist Christus nicht gestorben und wieder auferstanden. Und noch ist der alte Vertrag nicht erfüllt. Ne? So, und die Menschen kommen im Heiligen Geist und preisen und loben Gott. So. Und das Interessante für mich ist, Christus hat hier in der Situation noch kein einziges Wort gesagt. Ist ein Baby. Ist im Bauch. Ne? Aber ohne ein Wort von Christus so fangen die Menschen an, Gott anzubeten. Nicht wegen den Worten Christi, sondern bei Christi ist ein Zeichen für die Liebe Gottes, für die Entscheidung, die er getroffen hat für uns Menschen. Und das ist, was die Menschen zur Anbetung bringt. Die warten auf den Messias nicht, weil er der Messias ist, sondern sie warten, erlöst zu werden von ihrem Gott, befreit zu werden, die Last der Sünde loszuwerden. Und das allein müsste uns schon ins Herz gehen, dass auch wir innehalten und einfach vielleicht Zeit lassen, darüber nachzudenken, worum es wirklich geht bei uns, in unserer Beziehung mit Gott. Weil es sind nicht die Worte Gottes, die wir anbeten sollen, sondern den Gott, der diese Worte gemacht hat. Ein Herz, das nicht anbetet, ein Herz, das nicht Lobpreis und Dank empfindet für einen Schöpfer, einfach nur, dass er da ist und dass er mit uns sein möchte, so ein, ist ein Herz, das noch nicht wirklich zur Erkenntnis gekommen ist. Ja. Und du kannst es sehen, ihr kennt, bei euch weiß ich, ihr kennt da einige, so ein, du kannst es sehen, dass es Menschen gibt, die voller Eifer sind, wie ich es vorhin gebetet habe, so ein, für den Herrn und die Schrift studieren und immer tiefer gehen, ne, so ein, aber trotzdem so hart und so leblos sind. Ja. Wo nicht wirklich die Präsenz Gottes ausstrahlt, sondern nur das Wissen über ihn. So ein bisschen wie so ein Groupie, ne? Ich hatte keine Poster an meiner Wand, aber Dorit hatte Bon Jovi an der Wand, überall, hat sie gesagt. Ne? Und die hat die Bravo durchgeblättert in alle News, um irgendwie die kleinsten Details zu erfahren über ihren Bon Jovi, ne? Was er am liebsten isst, was seine Lieblingsfarbe ist, was er am Wochenende gemacht hat. Und heute ist ja noch schlimm mit Facebook und Co. Ne? Die Leute werden richtig auseinandergenommen. Und diese Groupies, ich finde es bei YouTube so lustig, ne? Die sind halt. Oder auch hier im Café, so ein, die reden die ganze Zeit über eine Person, die sie wirklich nicht kennen. Ne? Und sie haben zwar eine Menge erfahren von der Person, aber wirklich kennen tun sie nicht. Und sowas mit den Schriftgelehrten halt leider auch und den Pharisäern. Ja, sie hatten viel Wissen über diesen Gott, aber eine Beziehung zu Gott hatten sie nicht. Und deswegen strafe Jesus sie und sagt so: Ihr seid tot. Ihr habt es nicht verstanden. Ihr seid absolut vom Weg. Ihr seid Kinder Satans. Lass uns darauf achten, dass unsere Herzen bereit sind, Gott zu preisen und zu loben, weil darum geht's. Ja. Weil ansonsten, was nützt unser Glaube, wenn wir nur aufgeblasener werden sollen und im Endeffekt überhaupt nicht für unseren und vor unserem Gott stehen sollen? Das nützt nichts. Ja, nur simpel. Was nützt es, wie Paulus sagt, wenn wir allen Glauben hätten und alle Weisheit, die man nur bekommen kann als Mensch über Gott, aber doch nicht diese Liebe haben, dieses Praktische, dieses Echte und Ehrliche, dieses jemand anderen und Gott voranstellen und auf ihn gucken, es nützt nichts. Was nützt es, wenn wir alle Wunderkräfte hätten und Wunder tun könnten, heilen könnten und sonst was? Was nützt es, sagt Paulus weiter, wenn wir selbst unser letztes Hemd geben würden und bereit sind, dass wir nackig sind, damit jemand anderes angezogen ist, Schulen aufbauen, damit die Bildung da ist, jemand einen Job geben und sauber waschen, weil er auf der Straße lebt, jemanden hier täglich füttern, wenn es nicht daraus ist, begründet aus der Anbetung Gottes heraus, aus der Liebe, aus der Agape, aus der Selbstverleugnung, weil man nicht anders kann. Es nützt uns Menschen nichts. Ja. Meine große Angst, seit ich es gelesen habe, ist immer dieser Vers aber Herr, Herr, wir haben große Zeichen getan und Wunder getan, wir haben Dämonen ausgetrieben in deinem Namen, und Jesus steht da im Himmel auf seinem Thron und sagt, aber ich kenne euch nicht. Ja. Und ich weiß, da gibt es auch verschiedene Auslegungen. Ich lese es genau so, wie es da steht, und so lege ich es aus, ohne Auslegung. Ich glaube wirklich, viele rennen dem Namen Christi hinterher, vielleicht der Kirche Christi, der Religion an sich, oder ihren eigenen Überzeugungen, aber war nicht einmal wirklich mit Christus zusammen, in der ganzen Zeit mit Gott. Ich kenne solche Ehen. Und ich denke, Gott hat die Ehe auch geschaffen für uns als Bild für ihn, für Gemeinschaft, wie es laufen soll. So wie ich mit meiner Frau laufen soll, soll ich auch mit Gott wandeln. Ja. Und auch da kenne ich das in meiner Ehe, aber in größeren Fällen von anderen Ehen, wie Ehepaare zusammen laufen, aber doch nicht zusammen sind. Das ist eine Art WG, aber es ist keine Ehe. Es ist nicht ein Fleisch, sondern es sind zwei Fleische. Die nicht in der Agape zusammenschmelzen. Und das gibt Wunden und Zerbruch. Da ist keine Dankbarkeit und kein Lobpreis in dieser Ehe. Und das kenne ich auch mit Gott von mir. Ne? Diese Herzenshärtigkeit, dass ich manchmal so aufgeblasen bin durch meine Aktivitäten als Christ und als Eiferer für den Herrn und auch Eiferer für die Menschen hier, die Gott mir in mein Umfeld stellt, dass auch da ich so aufgeblasen sein kann, dass ich ganz vergesse, worum es wirklich geht. Und ich kenne das Resultat davon, diese schlechte Frucht, Undankbarkeit, ne? Und Unzufriedenheit. Eine Unruhe in mir. Und im Endeffekt ist man nur am Nörgeln und am Suchen nach was Besserem. Aber die Frucht des Heiligen Geistes ist genau das Gegenteil. Frieden und Freude und Dankbarkeit im Herrn. Das hier sind gerechte Menschen im Alten Bund. Gottesfürchtige Menschen im Alten Bund. In diesem Gesetz, das Gott gegeben hat durch Mose. Und trotzdem haben sie es verstanden, so wie David. Ne? Wir gehen jetzt Mittwoch einmal noch Daniel und dann so ein Daniel fertig und dann machen wir wieder das dritte Buch der Psalmen. Ich freue mich da schon, die Gebete zu studieren. Du kannst so viel sehen, wie David zum Beispiel, König David früher, wie er geredet hat mit Gott, was für eine Gemeinschaft er hatte. Und was für eine tiefe Erkenntnis und Weisheit er hatte über Gott, obwohl es nicht so eine Bibel gab, wie wir jetzt hier haben. Ne? So viele Schriften waren da noch gar nicht da. Und trotzdem hat er Gott erfahren auf der Weide mit seiner Klampfe. Warum? weil er gebetet hat. Schätzt nicht gering eure Gebete. Denn durch und in unseren Gebeten und in unserer Anbetung hören wir den Heiligen Geist reden. Und das erfahre ich immer. Ich komme rein und weiß, habe keinen Plan, habe Fragen, habe Sorgen, habe Nöte. Oder ich komme einfach rein, weil ich merke, ich bin unzufrieden und ich bin weit weg von Gott. Und ich gehe ins Gebet manchmal mit wenigen Worten, weil ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll. Und manchmal bin ich so zerbrochen, dass ich nur stöhnen kann. Und manchmal kriege ich noch nicht mal das hin. Aber ich komme zu meinem Gott und ich öffne meinen Mund und ich höre, was ich sage und ich höre, was meine Seele zu Gott sagt. Denn oft sind meine Gedanken so laut, dass ich überhaupt nicht weiß, wie es mir eigentlich geht. So, deswegen ist es so wichtig, dass wir kommen. Ist ein bisschen psychologisch, aber nicht wirklich. So, es ist wichtig, dass wir kommen und ich kann nur jedem raten, bete laut, so dass du dich hörst. Manchmal ist es nicht dran, manchmal geht es nicht. Aber wenn du es laut machst, und das war bei David der Fall, weil er nahm seine Gitarre, seine Klampfe und fing an, das zu singen. Er hat sich gehört. Und wenn du oder in einem Gebetsabend sitzt, wo Menschen laut sein müssen, deswegen trifft man sich ja, dann hörst du die Gebete der anderen und du hörst Gott. Du kannst es in den Psalmen sehen, wie David zerbrochen ankommt und hilflos so ein und wie er in seinem Reden mit Gott auf einmal berührt wird vom Heiligen Geist und seine Gedanken werden bearbeitet. Und auf einmal kriegt er einen Weitblick über seine kleine Welt. Und auf einmal am Ende sitzt er da und lobt und preist diesen Herrn, auf den er sich wirklich verlassen kann, auch wenn er noch in Not ist. Ja. Die Anbetung ist wichtig. Ich bin sogar der Meinung, die Anbetung muss zuerst kommen. Und dann gibt es natürlich Auslegungen, was ist Anbetung und was. Das sind für viele Christen unterschiedliche Sachen, wo sie da Gewicht drauf legen. Ich bin jetzt, würde ich sagen, nicht charismatisch so sehr. Ja, für die Liberalen bin ich charismatisch, für die Charismatiker bin ich liberal. So ein, ich weiß es nicht, was ich bin vor Gott so ein, oder vor Menschen, mir ist es doch egal. Aber ich weiß, dass meine Seele das braucht. Und auch die Natur lehrt uns, dass in Hiob steht, dass die Vögel früh aufstehen und Gott preisen. Und wenn die Sonne untergeht, dann preisen sie Gott wieder mit Lobpreis. Manchmal fehlen mir die Worte oder das Herz, Gott wirklich anzubeten vom Herzen her. Das ist eine Überwindung dann. Aber wenn es dann gerade so eine Morgenstunde ist und ich nicht schlafen kann, dann höre ich den Vögeln zu, wie sie anbeten. Und ich kann nur sagen, es ist erstaunlich, mit welcher Perfektion die klassische Musik machen. Ja, und da ist eine richtig musikalische Ordnung drin, mit einem Vorsänger und so weiter. So ein Lass uns nicht vergessen, dass die Anbetung mit zur Liebe gehört. Denn Jesus hat befohlen, liebe mich mit deinem ganzen Verstand. Und das wollen wir tun. Und das tun wir auch. Wir studieren die Bibel, wir denken und sinnen nach über die Gesetze Gottes. Wir genießen es, Neues zu erfahren und freuen uns daran. Ne? Und das ist richtig und das ist gut. Auch Gott in meinem Verstand zu haben, ist sehr wichtig. Darum muss ich Bibel lesen, muss drüber nachdenken, muss in meinem Alltag Gott reinlassen. So wie hier Simeon, wenn ich irgendwann mal dazu komme, das zu lesen, und Hannah es laut machen. So ein Und liebe mich mit deiner ganzen Kraft. Und auch das tun wir. Wenn Not am Mann ist, dann sind wir da und helfen. Wenn wir sehen und Gott uns in unser Herz legt, diene der Person, dann dienen wir da. Wir kommen und erbauen den Bruder oder die Schwester. Wir trösten. Wir ermahnen. Wir tun Fürbitte. Auch im Verborgenen, wo uns keiner hört und sieht, nur Gott. Auch da kämpfen wir füreinander. Lieb mich mit deinem ganzen Herzen. Und auch da sind wir meistens bereit, oder? Wenn Gott reinspricht in unser Leben und sagt gib das weg von deinen Rechten, wie wir es vorhin gelesen haben. Ja. Und ja, das ist dein Recht, das zu besitzen oder das zu tun oder deine Zeit dort zu investieren, aber gib's mir, weil ich habe was anderes. Ja. dann glaube ich, wird keiner hier in dem Raum sagen, so, nö, Gott, tue ich nicht. Vielleicht manchmal, weiß nicht, aber dann tut es uns auch leid und dann sind wir, werden wir bereit gemacht. Ne? Aber im Allgemeinen wollen wir tun, was Gott fordert. Auch meine Träume aufzugeben, ist in manchen Sachen schwer, in anderen nicht. Aber dafür bin ich bereit. Ne? Warum? Weil Gott größer ist als ich. Und was habe ich schon zu verstehen? Und ich kenne mich aus mit Träumen, ist alles eine Illusion. Ne? Jeden Traum, den ich mir erfüllt habe, das war eine Zerstörung und ein Minus auf meinem Konto. So ein Gott hat ganz neue Sachen gegeben, die bringen Plus. Da ist auch noch ein vierter Teil, den halt Gott anspricht und weil es halt hier im Lukas gerade um diesen Lobpreis geht, dass der Messias kommt und diese Freude und diese Dankbarkeit, dass Gott den Tag gemacht hat, so ein, möchte ich den auch heute ein bisschen mal angucken. So ein, und deshalb liebe mich mit deiner ganzen Seele. Die Seele ist nicht Geist. Und die Seele ist auch nicht Kraft. Die Seele ist auch nicht meine Wünsche und Träume oder sonst irgendwas. Mein Hab und Gut, mein Besitz, alles das, was mir wert ist, wo ich mich investiere mit meiner Zeit. Sondern die Seele ist der Part, der zu Gott schreit. Lobe den Herrn, meine Seele, sagt David. Wenn du betest, wenn du anbetest, dann ist es deine Seele, die schreit. Die zu Gott findet. Vom Thron der Gnade. Dank Christus. Und die Seele dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Und du kannst es sehen, es gibt so viele behinderte Christen im Geistlichen, weil sie einen von den vier Sachen weglassen. Weil sie sagen, ja, das ist nicht so wichtig. Aber das ist es. Und du kannst es sehen, jeder, der zu viel Gewicht auf eine Waagschale legt, egal in welchem Bereich, wird krank und ungesund und humpelt. Die Bibel gibt uns ein Gleichgewicht und wir wissen es alle, da sind so viele Bereiche, wo Gottes Wort das sagt und an einer anderen Stelle genau das Gegenteil. Und wir als Menschen, als Dumme, die sich klug fühlen, meinen rausforschen zu können, so welches jetzt wichtiger ist, das Ja oder das Nein. Ne? Aber die Bibel sagt Ja und Nein, von daher müssen wir, wenn wir demütig sind, es akzeptieren und sagen, okay, dann ist beides irgendwie gerade real, wie zum Beispiel die Errettung. Ja. Sind wir nur berufen und erwählt, ja, dann haben wir keine Chance und dann ist es auch nicht unsere Schuld, wenn wir fallen, weil dann hat Gott uns nicht berufen oder erwählt oder unseren Bruder oder unsere Verwandten oder was auch immer, wer nicht errettet ist. Ja. Auf der anderen Seite ist es unsere Entscheidung, die wir fällen vor Gott und fällen müssen, weil sonst wäre es ungerecht. Dann kann er uns ja nicht tadeln vom Gericht und sagen, guck mal, was du alles gemacht hast und was nicht. Ne? Also wer hat jetzt recht, Calvin? Der sagt so, alle berufen und erwählt so und einmal erzähle ich das Evangelium und wenn die nicht glauben, dann will Gott die nicht und fertig. Dann wische ich mir meinen Dreck vom Fuß, so wie es das zu seinen Jungen gesagt hat und gehe. Und so habe ich in der Bibel viele Sachen gefunden. Und wirklich viele, so ein, wo ich sagen kann, wo ich nicht sagen kann, schwarz und weiß, sondern mich demütig vor Gott geben muss und sagen muss, Gott, dann musst du in der Entscheidung mir Weisheit geben, wenn es wichtig ist. Weil ich verstehe es nicht. Ja. Die Seele ist der Bereich, der in den Himmel kommt. Der Bereich, der eine Beziehung führt, ist der Bereich, der fühlt, der Leidenschaft hat und Emotionen. Das ist der Bereich, so ein, der meines Erachtens nach, vielleicht liege ich falsch, dann könnt ihr mich noch korrigieren, so ein, der einen neuen Leib bekommt. Das bin ich, der Teil, der nicht stirbt und verwest. Und ja, ich bin fest überzeugt, unser Verstand wird in gewissen Bereichen mit verwesen. Ich glaube nicht, dass alles Wissen, das wir uns jetzt anhäufen, in der Ewigkeit bleiben wird. Weil wir gehen durchs Feuer. Und das wäre die Hölle, wenn da alles mitkommen würde. Ja. Gott wird uns reinigen. Da bin ich fest überzeugt, dass wir würde zufrieden sein können und ruhig. Ja. Ich bin dankbar, dass er hier unten schon anfängt, unsere Gedanken zu läutern und zu reinigen und sauber macht, wenn wir es wollen und zulassen. Aber die erbärmlichsten Christen in meinen Augen, und erbärmlich meine ich jetzt nicht beleidigend, sondern ist einfach arm, sind die, die ihre Seele vergessen. Weil das ist der Teil, für den Christus gestorben ist und auferstanden. Ja. Warum ist denn Gott so wichtig und ruft uns zu, singt mir ein neues Lied? Weil er nicht will, dass wir hier sitzen und irgendwelche Lieder singen, so die man vor 120 oder 500 Jahren gesungen hat, so mit dem wir überhaupt nichts empfinden können, so was einfach, ja, ne? Gott braucht keine neuen Lieder. Aber wir brauchen neue Lieder. Wir brauchen die Melodie, die in uns steckt, und das müssen wir rausholen. Das ist was Wunderbares. Gott hat uns das geschenkt, Musik ist ein Segen. Ja. Und ja, es gibt Menschen, die legen da weniger Wert drauf und andere, die legen da sehr viel Wert drauf und dann gibt es die Mitte, noch was dazwischen. Da denke ich, hat Gott uns auch unterschiedlich gemacht und ja, so wie es jeder braucht. Ne? Da kann man keine Regel festsetzen, so das Maß ist perfekt für jeden. Das geht nicht. Manche Menschen sind emotionaler, andere sind mehr kopfgesteuert. Wo willst du jemanden hinpressen? Eine bestimmte Christusform. Das geht nicht. Ne? Die Seele ist das Individuelle an dem Menschen. Ne? Theoretisch können wir alle das Gleiche lernen und das gleiche Wissen haben, aber wir können nie die gleiche Person sein. Und Gott braucht das. Wir brauchen das. Dass wir kommen vor unserem Gott und unserem Schöpfer und fühlen. Und auch da kannst du sehen, eine Ehe ist nicht gesund und ist zum Scheitern verurteilt, wenn die Seele vergessen wird, die Leidenschaft, das Gefühl. Man kann zwar alles miteinander kommunizieren, man kann alles organisieren, dass es funktioniert. Man kann seine Kreise haben, seine Gebetszeiten zusammen und so weiter, damit es auch heilig ist und sauber und dass man wächst im Geistlichen zusammen. Aber wenn die Menschen sich verschließen und ihre Seele nicht laut machen, was ist das für eine Ehe? Dann sitzen wir irgendwann nur noch nebeneinander und hat keine Freude mit füreinander. Und ja, da können wir immer reinrutschen. Ich merke das bei mir. Wir sind erst 12 Jahre verheiratet und ich sehe, wie schnell das geht. Das ist einfach, ich weiß auch nicht. Man muss halt zusammen wachsen, auch in dem Bereich. Ne? Irgendwie muss man in jedem Bereich lernen. Und oft bin ich einfach zu müde, meine Frau überhaupt zuzuhören zu wollen. Das ist nicht gut und das ist nicht richtig, aber es ist so. Ne? Ich ergebe mich dem noch nicht, denn ich kämpfe dagegen, weil ich meine Frau mehr lieben möchte. Aber ja, ich bin halt ein einfacher Mann. Und ganz ehrlich, oft möchte ich gar nicht fühlen. Und oft möchte ich meine Gefühle auch überhaupt nicht laut machen. Männer kennen das vielleicht. Vielleicht auch nicht. Frauen wollen das ja gerne. Die haben da weniger Probleme damit, ihre Seele laut zu machen. Ja. Aber das ist ein Bereich halt, wo ich denke, auch wir Männer müssen lernen. Weil es ein Teil der Agape-Liebe ist. Und ich sehe das oft, meistens, größtenteils, ist es das Problem der Männer. Diese kostbaren Früchte der Liebe verkümmern zu lassen. Freude. Und Frieden. Weil das ist nicht rational. Das ist nichts, was man irgendwie erfassen kann. Selbst mir fällt es super schwer, jetzt hier Worte für zu finden. Ne? Das ist wie das Wort Liebe. Obwohl, da haben wir ja 1. Korinther 14 oder 13, das Hohelied der Liebe, da kann ich es schon wieder fassen und rational in Worte packen. Ne? Aber Freude, das ist ein Wort, das ich nicht rational beschreiben kann. Es hat kein Gewicht in meinen Augen. Ne? Ist entweder da oder nicht da. Entweder ist viel oder wenig. Aber diese Freude ist wichtig. Deswegen glaube ich auch, ein Mann oder eine Frau, die im Heiligen Geist wandelt, kann nicht depressiv werden. Weil da ist diese Frucht des Heiligen Geistes, nämlich Freude. Ja. Und siehe, Vers 25, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist, der war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Das ist der alte Bund. Das ist doch ein Christ, oder? Das ist doch ein wiedergeborener Mensch, wo der Heilige Geist innewohnt, so fast und redet, oder? Ich meine, er wurde vom Heiligen Geist gelehrt. Da kam kein Engel, der ihm das gesagt hat, so wie bei Maria oder Josef oder Elisabeth oder Zacharias oder den Hirten oder sonst wie, sondern der Heilige Geist selber hat mit ihm irgendwie geredet, so dass er weiß, oh, ich werde nicht sterben, bevor der Messias kommt. Auch dafür brauchen wir nicht den Tod und die Auferstehung Jesu. Du siehst das auch im Alten Testament so oft. König David war ein geisterfüllter Mann. Gott redete mit ihm. Das war wie ein Christ heute. Im Alten Bund. Die ganzen Männer Gottes, so, wenn du guckst, einfach so, das ist der Wahnsinn. Woher die ihr Wissen hatten. Was wusste Noah? Der hatte Überlieferungen, mehr nicht. So, und trotzdem war er gottesfürchtig und gerecht. Hier ist ein Mensch, so der Gott hört. Und warum hört er Gott? Weil er Gott sucht. Und das ist ein Zeichen, und ich denke, das ist das mächtigste Zeichen für einen gottesfürchtigen Christen. Weil in so vielen Epochen hier, wenn wir durch die Bibel gehen und uns die gottesfürchtigen Männer und Frauen angucken, die hatten nicht viel Wissen über Gott. Also das hat sie nicht heilig gemacht. Die hatten auch oft keinen Gottesdienst oder irgendwie eine Art, für Gott jemand zu dienen oder sonst was. Die hatten einfach ihr stilles Leben und da haben sie gelebt und Gott hat reingesprochen. Und dann haben sie halt getan, was Gott gesagt hat. Das, was diese Menschen so besonders gemacht hat und warum sie diese Zeuge der Wolken sind, die haben mit Gott geredet. Sie haben Gott gesucht. Ihre Seele hing an Gott. Und das war das einzigste Besondere in meinen Augen an diesen Menschen. Weil wir kennen ja so ein paar Nasen von dieser Wolke, ne? Von Zeugen. So wie Simeon, der in meinen Augen echt nichts richtig gemacht hat. Selbstverliebtes, verwöhntes, wunderschönes Kerlchen mit seinen langen Haaren. Der mieseste Richter, den es je gab. Der eigentlich für Gott reden sollte. Und was hat er gemacht? Party. Ne? Und keine Ahnung, auch der ist mit in diese Wolke der Zeugen, was ich immer noch nicht verstehe, warum der da mit drin steckt. Weil der Typ hat ja nur echt nur an sich gedacht, trotz seiner Berufung. Ne? Und den hat doch das Gesetz total wenig interessiert. Oh, da ist ein Löwe, eine Leiche, was ich ja eklig fände, da überhaupt reinzugreifen. Aber naja, da sind halt Bienen drin und Honig, und dann hole ich mir den Honig raus. Mir doch egal, ob das unrein ist. Ne? Der Typ war einfach, das war einfach nur ein Typ. Und das einzigste Vernünftige, was der in seinem Leben gebracht hat für Gottes Namen, ist denn, dass er sich umbringt. Ne? Und trotzdem ist der in dieser Wolke der Zeugen mit drin. Ich würde den da nicht reinsetzen. Einfach mit meiner Theologie. Würde ich sagen, das ist ein absolut mieser Christ. Ich bin mir nicht sicher, ob der errettet ist. Ich glaube es da nicht. Ne? Weil das Letzte, was er getan hat, war sogar noch Sünde. Hat gemordet. Wir verstehen absolut nichts von Gott. Das wird mir immer wieder aufs Neue deutlich. Aber das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, ist, wenn meine Seele Gott sucht und zwar ernsthaft und gottesfürchtig ist und seine Größe akzeptiert. Und ich zu ihm komme und sage, Herr, sei du mein Lehrer. Zeige du mir, was richtig ist, jeden Tag aufs Neue. Woher soll ich es wissen? Ich habe vielleicht meinen Lieblingsprediger, aber sind die richtig? Haben die perfekte Theologie? So ein, oder das perfekte Bild von dir? Glaube ich auch nicht. So ein, auch wenn ich komme als Seele zu Gott und sage, Herr, ich weiß, ich bin arm. Und ich möchte benutzt werden von dir und verändert werden und geheilt werden und ein Licht sein und ein Zeugnis, das dir Ehre gibt und dein Name wohlgefällig ist. Ich glaube, dann laufen wir richtig, weil mehr können wir als Menschen eigentlich nicht tun, als dann auf Gottes Gnade zu vertrauen und zu gucken, was er zuvor hat. Hier ist ein Mann, der Gott einfach so nimmt, wie er ist. Und er wird benutzt, Vers 26. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, Vers 27. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Also irgendwie redet der Geist zu ihm oder treibt ihn einfach nur dahin. Jedenfalls macht er sich auf den Weg. Und als die Eltern das Kind Jesu hereinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf, seine Arme, und er lobte Gott. Und er sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Meine Frau wäre voll geworden, wenn da irgendein Mann kommt und unser Baby einfach aus den Arm reißt. Ne? Aber dieser Mann kommt im Heiligen Geist und Maria kann nur nicht anders. Und er kommt und er nimmt diesen Knaben und der preist Gott. Aber gucken, wofür Gott preist. Nicht, dass der Knabe da ist und dass jetzt endlich ein Himmel da. So. Ne? Und ich denke, das ist auch die einzigste heilige Art, wo man selbstsüchtig sein darf. In dem tiefen Wunsch Maranatha. Weil ich möchte lieber bei dir sein, als hier unten bei den Idioten. Ne? So ein Herr kommt bald. Und er kommt und er reißt das Baby und er freut sich total und er fängt an zu loben. Ja, jetzt darf ich endlich zu dir, jetzt darf ich endlich sterben. Endlich ist es soweit. So ein, ne? Das ist das, was Christus uns bringt, Freude. Freude über den Tod hinaus. Segen für uns. Und da darf ich selbstsüchtig sein. Und selbst wenn alles mies läuft an meinem Tag, dann kann ich trotzdem diesen Ort im Evangelium finden, wo ich mich ausruhen kann und zur Freude kommen kann, weil ich weiß, ja, irgendwann hört der ganze Mist hier auf und ich bin weg. Ja, und darauf freue ich mich. Auch wenn ich mich jetzt hier nicht freuen kann, darauf freue ich mich. Also laufe ich mit Freude durch mein Leben irgendwie. Und selbst wenn es eine Freude ist, die auf die Zukunft hingerichtet ist. Mir wird's gut gehen. Das ist alles, wonach die Menschheit strebt. Mir soll es gut gehen. Ich will sicher sein. Ich möchte erfüllt sein mit allem, was ich mir wünsche und was ich brauche und noch mehr. Ich will einen tollen Ehepartner. Ich will das und das. Und das ist gut so. So ist der Mensch gemacht. Gott macht uns einen Garten Eden, wo es uns gut geht. Nur für uns. Und der Mensch geht da durch und ist zufrieden. Nun, Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes. Ein toller Mann. Kommt und sage, oh, puh, preis den Herrn, ich darf sterben und zu dir kommen. Preis dich so, weil du wirst nicht nur mich segnen, sondern alle anderen auch. Die Heiden und die Juden. Und Josef und seine Mutter, die verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und das tun sie öfters. Mehrmals können wir das lesen. Dass da irgendwas passiert und die verwundern sich. Hä, warum? Man müsste eigentlich meinen, naja, die wissen ja, dass der Messias so ein, dürfte es ja eigentlich nicht verwundern. Aber ich denke auch da, ich glaube, das war ein ganz normales Ehepaar und das war auch mit Christus als Kind. Ich glaube nicht, dass das so übernatürlich war. Ich glaube, das war alles sehr natürlich. Ja. Als ob es ein ganz normales Kind ist, nur ein richtig tolles. Und sie kommen und sie erfahren diesen Lobpreis und dieses Reden Gottes auf einmal in ihr Leben und sind verwundert und begeistert. Und das kann ich auch sehen. Lesen wir weiter. Vers 34. Und Simeon segnete sie Und er sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, diese ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel. Ist passiert. Ja. Viele haben ihn abgelehnt und viele wurden errettet. Christus kommt rein, man muss sich entscheiden. So wie Christus heute in der Welt ist und der Mensch muss sich entscheiden, selbst wenn er ihn leugnet. Im Endeffekt hört irgendwann die Möglichkeit der Entscheidung auf und dann ist es so, wie es ist. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Das haben wir auch gesehen in den Evangelien, wie Jesus widersprochen wird. Und wir sehen es auch in unserem Alltag, selbst unter den Christen, wie er oft widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Ich nehme an, das geht hier ums Kreuz, wo sie zusehen muss, wie ihr Sohn da zermatscht und zerschlagen und bespuckt und geißelt, umgebracht wird und stirbt. Damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Leugne ihn. Töte ihn. Kreuzige ihn. Das Volk, das vorher da war und ihn gepriesen hat und ihm hinterhergerannt ist, weil sie was haben wollten. Entweder eine gute Show oder eine Heilung oder was zu essen oder was auch immer. Ne? So einen theologischen Kick oder so. Die Pharisäer waren ja auch immer mit dabei und ich denke, die haben das genossen, weil dann hatten sie wieder mehr Gesprächsthemen für sich selber dann, ne? Um sich hochzugeilen an ihrer Theologie. Dass du und ich, dass wir heute hier sitzen, das ist Gnade. Und mehr nicht. Das ist nicht, weil wir so toll sind oder so besonders oder so irgendeinen Punkt haben in unserer Seele, der lieber ist, als der sich gegen Christus entscheidet. In uns wohnt nichts Gutes, sagt Paulus. Wir sind zu allem fähig, wenn Gottes Gnade einfach weggenommen wird. Das ist einfach nur Gnade und da können wir loben und da können wir dankbar sein und preisen. Und selbst wenn dein Leben gerade Mist ist, ist das eine Sache, wo du dich freuen kannst, wenigstens bist du gerettet. Einfach nur, weil Gott sich dafür entschieden hat. Warum auch immer. Ich kenne Freunde von mir, die nicht errettet sind. Da hat es viel mehr Sinn gemacht, die zu erretten. Die sind viel netter als ich. Und tun viel mehr gute Sachen. Ich habe so viel Mist gemacht und bin so falsche Wege und habe so viele Menschen verletzt. Ich hätte mich nicht erwählt in manchen Lebenssituationen. Ne? Im Nachhinein hätte ich mich natürlich schon erwählt, weil ich will nicht sterben, aber wenn aus Gottes Perspektive hätte nicht Stefan Spilo genommen. Und der kommt und er nimmt mich so dreckig, wie ich war und ist noch schweinstinkend, ne? Und wäscht mich und reinigt mich und zieht mich neu an. Warum? Keine Ahnung. Dann kommt er und segnet mein bisheriges Leben komplett. Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum so viele Versuchungen nicht auf mich gekommen sind. Nicht, weil ich so toll bin. Wahrscheinlich, weil ich noch schwächer bin. Keine Ahnung. Aber wir können echt gnädig vor Gott kommen und danken. Weil wir sind nicht die Burner in der Welt. Sonst hätte Gott uns nicht erwählt. Und ich meine, je länger man mit Gott geht, kann es passieren, dass man aufbläht und meint, jemand Besonderes und Tolles zu sein. Ne? Besser vielleicht als manch anderer, den man sieht. Vielleicht auch besser als manch anderer Christ. Ne? Man sitzt da und erhaben über alle. Und sieht überhaupt nicht, dass man genau das Gegenteil von Brüderliebe hat. Und wir können dankbar sein, dass Gott nicht zulässt, dass wir da noch weiter wachsen in dem Bereich. Die Liebe bläht sich nicht auf und tut sich nicht groß. Und keine Ahnung. Ich kann nicht 100% sagen, dass ich, wenn ich Jude zu der Zeit Jesu gewesen wäre, dass ich nicht im Volk gestanden hätte und gesagt, kreuzige ihn. Und dank Gott, dass ich kein Jude bin. dass ich frei bin. Und da war auch Hanna, eine Prophetin. Es gibt nicht viele Propheten in Gottes Wort, aber auch Frauen haben gedient, waren Sprachrohr Gottes. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Panuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Also noch ein älterer Mensch, eine ältere Frau diesmal. Hat irgendwann ihren Mann gefunden oder wurde ihr angeknöpft, wie auch immer. Ja, aber jedenfalls war sie verheiratet. Auch nur 7 Jahre und dann starb er. Und diese Frau verzweifelt nicht, sondern was sie macht ist, Vers 37, und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten, mit Beten, Tag und Nacht. Diese Frau kommt und verliert ihr Leben. Und das, was sie macht, ist, ihr Leben zu geben für Gott und ihren Nächsten. Das ist wirklich ein krasser Dienst hier, weil diese Frau tut das, was die wenigsten Menschen tun wollen. Beten. Fasten. Gott suchen. Und in seiner Präsenz bleiben. Und die hat nicht nur für sich gebetet, sondern die hat für Israel gebetet. Eine gottesfürchtige Frau, eine gerechte Frau, die verstanden hat, worum es wirklich geht. Ihre Seele sucht Gott. Und findet Gott und wird benutzt als Sprachrohr. Wir werden gleich sehen, die ist bekannt. Die kennt sich in Schriften aus. Die verkündigt den Christus, der kommen soll. Ja. Auch diese trat zur selben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Das ist eine Frau, die einfach ihren Glauben laut macht und ihren Lobpreis. Und sie kommt und jeder, der es hören will, den erzählt sie, Christus ist da. Ich habe ihn gesehen. Ja. So eine Art Johannes der Täufer. Auch eine Vorbotin, die den Weg bereitet. In den Herzen der Menschen. Ja. Genauso wie die Hirten. Auch die Hirten waren ein Bote. Gott kommt zu diesen schwächsten und einfachsten Menschen und was die machen, ist davon zu erzählen dann. Das Volk und die Herzen vorzubereiten, Christus kommt. Genau das gleiche, was wir jetzt tun. Ja. Und manche von uns sind vielleicht eleganter als andere in der Welt. So, ich kenne auch Brüder und Schwestern, die auf der Straße leben. Die hätten die Möglichkeit, nicht auf der Straße zu leben, sondern, aber sie tun es. Warum? Weil das ihr Platz ist. Irgendwie kommen die auch damit klar. Und die leben auf der Straße einfach. So, aber die lieben ihren Nächsten dort, sind zufrieden und glücklich. Und man kann echt nur staunen. Ich habe die gerichtet in Leipzig, als ich denjenigen da gesehen habe. Und dachte, du bist doch von neuem geboren. So, das ist doch kein gutes Zeugnis für Gott. Du kannst doch nicht auf der Straße schlagen, pennen. Dann. So, es gibt doch hier so viele Höfen in Deutschland, so dass du eigentlich kannst hier ein gutes Leben haben. Selbst wenn du nichts hast. Ne? Und er saß auf der Straße und sagte, nee, das ist mein Platz hier. Gott versorgt mich Tag für Tag. Ich rede den ganzen Tag mit Menschen über ihn. Hey Mann, dieser Typ, der hatte wirklich Frieden und Freude. Der hat zwar äußerlich echt nichts. Aber das war ein Einfluss, das war mir eine Lehre. Ich kam mir total dumm vor, als ich da weggegangen bin. Ja. Total beschämt. Weil ich dachte, oh Mann, ich habe so menschlich gedacht da in dem Bereich. So logisch. So, und dabei macht Sinn, was er da sagt. Auch Jesus war eine Zeit lang Penner. Hat sich überall eingeladen oder halt im Dreck geschlafen. Ne? Zu seinen Jüngern sagte, ihr nehmt nichts Zusätzliches mit. So wie ihr jetzt seid, so lauft ihr einfach los. Und dann erzählt ihr den Leuten. Lasst euch einladen. Geht zu denen nach Hause. Schlaft bei denen. Esst bei denen. Und erzählt denen von mir. Ich kann Gott nicht verstehen. In so vielen Bereichen. Das Einzige, was ich weiß, ich habe mein Leben, da hat Gott reingesprochen, er spricht rein so und ich muss so sein, wie ich bin, damit ich das tun kann, was ich tun soll, an dem Ort, wo ich bin, mit den Menschen, die Gott mir schickt. Aber wenn ich eins gelernt habe in der Gemeinde, dann so redet Gott zu jedem einzelnen seiner Kinder und jeder ist überzeugt, dass er genau richtig ist. So, warum? Weil es ist. Natürlich gibt es auch Irrlernen und natürlich gibt es auch falsche Lernen und auch Übertreibungen oder sonst irgendwas Dämonisches. So. Aber davon rede ich jetzt nicht. Ich rede von gesunden, wiedergeborenen Menschen. So, ja. Und damit ich euch entlassen kann, wir bald mal fertig sind, noch den letzten Vers, glaube ich, ne? Noch zwei Verse machen wir. Und nachdem sie alles vollbracht hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber, das wuchs und es wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihn. Also auch Jesus hat Gnade gebraucht. So. Jesus lebt hier ein ganz normales Leben. Ja. Fängt an, einen Job zu lernen, arbeitet in diesem Job. Wir sehen, dass er seinen Eltern nächste Woche sich unterordnet. So ein, einfach ein ganz normales Kind. Ne? Auch Maria und Josef sind nicht abgedreht. Das Gold, das sie bekommen haben von diesem Heiligen, das ging in Ägypten drauf. Jetzt haben sie wieder nichts mehr. Ne? So ein, oh Gott, versorgt, Tag für Tag. So und ich merke, ich werde immer dann unzufrieden, wenn ich denke, es muss so übernatürlich sein. Und ich sehe es aber nicht in meinem Leben, dass es so übernatürlich ist. Ja. So, das ist aber Quatsch. Weil auch Paulus hatte zwar seine Momente, ne, wo man sagt, so wow, der wurde echt benutzt, der hat ja Action gehabt und so weiter. Ja, aber dazwischen steht nicht, was er gemacht hat. Ja. So, wir wissen von Johannes, dass er von Petrus, dass er verheiratet war. Ja, der war nicht die ganze Zeit auf Missionsreise, der war auch irgendwann mal zu Hause. Ja. Siehst zum Beispiel, als er auf seinem Dach da schillt, ne, in seinem ganz normalen bürgerlichen Leben. So, und dann kriegt er eine Vision von diesem Tuch, das runterkommt mit all diesen Viechern. Komm, lecker, iss mal. Sushi. Ne? So, und du siehst es auch bei Jesus, hier ist nicht alles aufgezeichnet. Ne? Und manche Reisen, die gemacht wurden, da lagen Tage dazwischen, wo die einfach nur durch die Wüste gelatscht sind. Ne? Wo nichts Actionreiches passiert ist. So ein, und ich sehe mein Leben oft an und bin unzufrieden. Warum? Weil ich eine Illusion nachjage und denke, als wiedergeborener Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt so, muss jeden Tag Wunder sein. Und krasse Prophezeiungen und ein riesen Dings, aber dabei ist das ja überhaupt nicht die Realität. So, ne? Das, was wir lernen müssen als Menschen, ist im Kleinen treu zu sein. Und dieses Kleine ist auch einfach nur unser Alltag. Das Leben heute, das ich gerade habe, zu bewältigen, und zwar mit Gottes Kraft und Liebe und Weisheit. Mit seiner Liebe und Gnade. Ne? Mit den Menschen klarzukommen, mit den wenigen, die heute in meinem Alltag sind und mir entgegentreten. Ja. Heute mit meiner Frau zu funktionieren. Nicht morgen oder in Zukunft, so wenn ich besserer Ehemann bin, sondern heute, jetzt. So meine Frau zu lieben, mit allem, so wie Jesus die Gemeinde liebt. So heute ein Zeugnis zu sein für Gott und laut zu sein. Heute einen Lobpreis zu finden und einen Grund dafür, Danke zu sagen für irgendwas. So ein, wenn ich das heute verpasse, dann kann ich mein Leben gleich wegschmeißen. Weil ich lebe nicht für die Zukunft oder ich lebe nicht für die Vergangenheit, sondern ich lebe fürs Jetzt. Hier soll ich funktionieren und ein Licht sein. Und wenn ich irgendwelchen Illusionen nacheire, die vielleicht noch kommen können oder auch nie, so ein, dann verschwende ich mein Leben, dann bin ich dieser Typ, der in der Bibel beschrieben wird, als der, der die Wolken anguckt die ganze Zeit. Nichts nutzt. Und träume. Ja. Und die Wolken kommen und gehen und sehen immer andere Bilder, so, aber im Endeffekt ist mir nicht geblieben. als Luft. So. Und das ist ein großes Problem. Und ich denke, das ist auch so der Teil, wo Satan angreift. Und was ein gutes Werkzeug für ihn ist, für seinen Willen, so ein, dass wir nicht in der Gegenwart sind, bewusst, sondern uns entweder jammernd an die Vergangenheit knüpfen oder so ein angsterfüllt für die Zukunft. So ein, und hat er das geschafft, dann lässt uns auch in Ruhe, weil dann funktionieren wir nicht mehr. Jetzt muss gebetet werden. Laut. Und jetzt muss Gott gelobt werden. Laut. Und jetzt muss geliebt werden und vergeben werden. So. Und also lasst uns das üben, dass auch wir so eine gerechten Menschen sind hier, wie die, die wir jetzt hier gesehen haben, so die gottesfürchtig sind und die im Moment leben und wirklich dann auch ein funktionierendes Zeugnis sind. Ja. Menschen, die ich nie kennengelernt hätte, würde ich jetzt hier nicht ihr Zeugnis sehen. Und obwohl ich sie nicht kenne und vielleicht ja, im Himmel dann vielleicht kennenlerne, oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, aber Leute, wo ich einfach sage, ich habe Respekt vor denen. Im Grunde ist das ja nur eine Oma und ein Opa irgendwie im Volk. Ja. Aber die sind mehr als das. So, und es sind lebendige Zeugnisse Gottes, so, die ihren Lobpreis und ihren Dank laut machen. Von daher, lass uns da das auch als Ermutigung für unseren Glauben sehen, einfach jetzt auch einen Lobpreis zu finden in unserem Herzen für Gott und Dank. Ja, und du bist würdig und du bist es wert und ja, du sagst selbst, wenn ich es nicht tue, dich zu loben und zu preisen, so, dann machen es halt die Schweine, die wahrscheinlich auch, aber die Steine, so, ja, und aber die Blöße will ich mir und dir nicht geben, ja, und die Scham, ich will dich preisen, ich will dich loben, auch jetzt. Und bitte hilf uns, Überwinder zu sein, auch von unseren menschlichen Schwachheiten, ja, so, die uns immer wieder dazu treiben, irgendwie uns zu verlieren, in was überhaupt nicht dran ist jetzt und wichtig, ja, was Kraft nimmt. Ja, ich möchte mich auch in dir freuen, so wie ich mich in deinem Wort freue. So, und ja, ich möchte mich auch im Gebet freuen. Mach uns zu Betern. Ja, eine Sache, die Jünger gebetet haben, dass du sie lehrst. Lehre uns zu beten. Ja, bitte lehre uns, wie unsere Seele vor dich kommt und daraus Kraft ziehen kann und Freude. Ja, wir alles sind Menschen, die suchend sind. Immer noch. Jeden Tag was Neues nach dir. Und ja, hilf uns dabei, Kraft zu finden. Und Gnade. Und segne die Gemeinschaft, die jetzt kommt, ja. Und dass wir einfach wissen, wie wir uns erbauen können. Und erbauen sollen. Du bist ein guter Gott. Ich danke, dass du gekommen bist und dass du auch wieder kommst und uns nach Hause holst. Ja, und ich warte auch jeden Tag auf diesen Tag. Ja. Weil ich will, dass es mir gut geht. Ich will endlich bei dir sein. Aber ich will auch, dass es allen anderen gut geht. Von daher, benutze auch uns als schwache Menschen, irgendwie als schwache Gefäße, irgendwie jemanden zu erreichen und zu erzählen, dass du kommst. Ja, dass der Lobpreis vermehrt wird. Ja. Danke, dass du gnädig bist und uns hältst. Und ja, du uns nicht loslässt. Ja, du bist ein wundervoller Gott. Amen.
Ja, ich würde sagen, ein bisschen beten.